herzlich willkommen beim Podcast Digitale Sicherheit. Ein Podcast zur Informations- und Cybersicherheit des Bundesverbands für digitale Sicherheit mit Ihrem Gastgeber Peter Wilfahrt.
Liebe Zuhörenden, liebe Menschen, die sich für digitale Sicherheit interessieren, heute bin ich besonders stolz, einen in unserem Podcast zu haben, als Hacker, als Grundfeste unserer Gesellschaft, kritische Infrastrukturen absichert, dabei humorvoll agiert und, ich finde, einen echt tollen Nickname hat, Funkhase. Herzlich willkommen im Podcast Digitale Sicherheit.
Hallo.
Funkhase wird wahrscheinlich relativ wenigen was sagen. Du bist ja, oder im Personalausweis wirst du wahrscheinlich als Manuel Arthur gehört und bist als Principal bei High Solutions AG. Aus welcher Stadt schaltest du dich denn zu?
Heute aus Hanau, wo ich inzwischen seit über einem Jahr lebe.
Normalerweise starten wir immer mit der Frage, seit wann ist denn digitale Sicherheit ein Thema für dich?
Streng genommen, seit ich 6 bin, denn da habe ich zum ersten Mal den C64 bekommen und mich um Sicherheitsfragen indirekt gefragt, weil ich wissen wollte, wie kann man Spielstände manipulieren oder optimieren im Sinne des Spielers, nämlich mir. Und ab da habe ich eigentlich schon Blut geleckt, initial Dinge zu verändern oder zu sagen, wie funktioniert Programme und wie kann man dahinter gucken und Dinge anders benutzen, als sie eigentlich gedacht waren.
Cool. Und hat es geklappt?
Ja, ich hatte dann, damals war das ja noch nicht strafbewehrt, dezentrale Sicherheitskopien von Originalen erstellen können auf C64-Ebene, weil ich gedacht habe, da muss doch irgendwie gehen. Ich habe Spielstände von Spielen irgendwie modifizieren können, um mehr Geld zu haben oder mehr Fähigkeiten oder sowas. Und später habe ich dann, als ich auf die 8086 oder 80486er Infrastruktur umgestellt bin, eben auch eine BNC-Verkabelung gehabt und zwei PCs verbunden und habe dann angefangen zu sagen, wie komme ich aufs andere System oder so.
Ja gut, also von den Grundfesten der Hardware sozusagen dann auch über die Jahre hinweg weiterentwickelt.
Ja, nicht direkt Hardware, also Hardware-Manipulation oder Modifikation war eher selten. Ich bin so mit 10 Daumen, was Hardware oder Handwerkerfähigkeiten versehen ist, aber was so Sicherheitsdenke oder Unsicherheitsdenke und hinter die Fassaden gucken angeht, das ist so intrinsisch in mir integriert und vorhanden, ja, seit ich klein bin.
Das glaube ich dir. Sag mal, hat es dann nicht einen wahnsinnigen Einfluss auf dich? Also quasi, wie jeder von uns in der Sicherheitsbranche, sowohl positiv als auch negativ, wenn man nur mit Security-Themen umgeht?
Naja, klar. Also ich sag mal so, diese Denke zu haben und so zu agieren, ist ja fast schon eine Lebenseinstellung oder Lebensphilosophie oder eine Art, wie man sein Leben lebt. Und ich lebe dieses Leben so und gucke eben immer oder versuche immer hinter die Fassade zu gucken oder Dinge zu hinterfragen oder anders zu benutzen, als sie gedacht sind. Und das verändert natürlich das gesamte Leben und das gesamte Umfeld und auch die Art und Weise, wo ich sage, das hier sind Blender und das hier sind Leute, die Fakten diskutieren, das hier sind Leute, die ehrlich auf die andere Denker eingehen oder Leute, die irgendwie sagen, dann mit Anwalt oder du bist doof oder was auch immer und dann halte ich halt Abstand. Das ist mir nichts.
Ja, ein Riesenthema auch bei dieser Responsible Disclosure, zu sagen, hey, du hast was gefunden, aber ich möchte gar nicht benachrichtigt werden, dass du quasi den Anwalt auf den Hals gehetzt bekommst. Ja, leider immer die, hast dann eigentlich, ich sag's mal, zu unserer Szene, wo man dann eigentlich nur einen Beitrag leisten möchte.
Ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass ich nie anwaltlich belangt wurde, aber ich habe tatsächlich das, ja, soll man Glück oder Pech sagen, dass mich viele vertrauensvoll kontaktieren und sagen, hab da was gefunden, Hase, ich traue mich nicht, das zu melden oder das ist für kritische Infrastrukturen total kritisch, wo soll ich das hinmelden? Und dann sage ich, entweder schick das mal, keine Ahnung, dem BSI-Zertbund mit einem schönen Gruß vom Hasen, die wissen, was die tun sollen. Oder ich sage, okay, wenn du dich nicht traust, ich nehme das Risiko auf mich, gib mir die Infos, ich gebe das sozusagen für dich neutral und anonym weiter an beispielsweise auch wieder BSI-Zertbund und sage, liebe Leute, hier ist ein Vorfall oder ein Problem, ich kann dazu nicht viel sagen, das hat mir jemand gegeben, aber das sind die Fakten, kümmert euch bitte drum. Und dann bin ich das Sprachrohr, um zu verhindern, dass jemand eben sagt, bevor ich nichts melde, weil diese Rechtsunsicherheit habe ich, dann gehen die lieber über mich und ich nehme es in Kauf, ja.
Super Aufruf, auch für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da draußen was gefunden und ihr seid, wem ihr es melden sollt, einfach an Honkhase ja, oder über
Genau.
LinkedIn Kontakt aufnehmen,
Ja.
um vertrauensvoll mit dir zu kommunizieren.
Ich habe in meiner, ach so, stimmt, das ist, muss ich in LinkedIn noch einbauen, in Twitter und so habe ich es stehen. Also ich nutze auch Signal, ich nutze Threema, aber alle anderen Kanäle gehen auch. Man darf mich auch gerne öffentlich über Mastodon oder LinkedIn oder Xing oder wie auch immer, X kontaktieren und sagen, gib mir mal einen vertrauensvollen Kommunikationskanal und dann gehen wir da drüber. Ne?
Super. Also ist das, wenn ihr euch unsicher seid, erfahrenen Brancheninsider auf der oder auf der Kontaktliste zu haben, schadet an der nie.
Genau.
Tja, seit 6 Jahren mit dem C64 verheiratet und gestartet. Aber mal, jetzt ist ja doch einige Zeit vergangen. Beschäftigst du dich denn jetzt so tagsüber, also den regulären Alltag, du um IT-Security gehst?
Ein regulärer Alltag, holla die Waldfee. Also das Ding ist eben, dass mein Alltag genau nicht regulär ist, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr bei meinem Arbeitgeber. Ich habe nämlich schon immer meinen Arbeitgebern gesagt, gib mir eine Herausforderung und werf mich in Krisen und Katastrophen oder Feuerwehrfälle. So Standard 0815 kann ich machen, aber mache ich nicht zweimal, dreimal, viermal, weil dann bin ich weg. Das ist nicht meins. Und insofern bin ich eher für die schwierigen Herausforderungen oder Problemfälle gerne da oder sag eben, okay, es ist Beratung oder eine Prüfung einer kritischen Infrastruktur, das ist so mein Steckenpferd. Sage ich, okay, eine Prüfung zu machen ist schon besonders bei kritischen Infrastrukturen, weil die immer so eine spezielle Historie haben und Herausforderungen, die eben nicht trivial sind. Aber bei der Beratung ist das nochmal komplexer, weil man die ja den Weg bringt, ein Gesetz einzuhalten, ordentliche Sicherheit zu machen, aber die Herausforderung der Historie und der komplexen Altarchitekturlandschaft oder was auch immer trotzdem zu berücksichtigen. Und dann ist das schon eine gute Challenge, der ich mich jeden Tag stelle. Das ist immer wieder neu. Und ich sage immer, morgens um 8 weiß ich nicht, wen ich mit welcher Fragestellung um 14 Uhr beraten oder unterstützen werde. Und das ist so, glaube ich, mein Tagesablauf.
Spannend, aber mir geht es ja ähnlich. Ja? Ich glaube, auch bist du wahrscheinlich also Charakter so bin stressresistent, weil du ja unterschiedliche Fragestellungen hast und schon reagieren musst. Über kritische Infrastrukturen sprechen. Ich habe dann immer so Feuerwehr, bei Räder, Stadtwerke, Kläranlagen und sonstiges im Kopf. Was hast du im Kopf, über kritische Infrastrukturen sprechen?
Also, wenn ich von kritischen Infrastrukturen spreche, dann habe ich immer im Kopf die Sektoren, die in Deutschland definiert sind. Und das sind eben im Wesentlichen Wasser, Energie, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr. Neu dazugekommen ist Siedlungsabfallentsorgung. Jetzt haben wir die 8, die beim BSI definiert sind. Und dann gibt es noch 2 darüber hinaus, Staat und Verwaltung und Medien und Kultur. Die sind nicht übers BSI geregelt, aber die gehören auch dazu. Das ist erstmal so das, was vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und in Deutschland generell als 10 Kritissektoren definiert werden. Das ist so im Wesentlichen das, wo ich sage, wenn die und ihre kritischen Dienstleistungen, die die vollbringen, eben zusammenbrechen, dann haben wir eine Störung der Versorgung der Allgemeinheit.
Wie Mark Elst beim wunderbaren Buch Blackout auch geschrieben hat, hatte ich ja vor kurzem
Genau.
auch ein Gleich oder vor 2 Jahren. Und das ist ja nach wie vor aktuell. Ist das tatsächlich so dramatisch, wie man es aus den Bildern sieht? Oder wie ist da so deine so der Realitätsabgleich zu den Thrillern?
Der spannende Teil ist, ich habe den Thriller ja auch vor Jahren gelesen und dachte so, ja, okay, recht nah dran an der Realität und ist auch gut. Es gibt übrigens auch ein ähnliches Pendant zu Wasser, das heißt 42 Grad von, glaube, Wolfgang Rohleder, der geht in den Sektor Wasser und beschreibt das auch sehr gute Szenarien
Szenarien.
und bringt auch Institutionen und Behörden damit rein, die es wirklich gibt, wo ich dann teilweise Mitglied bin und sowas, ne, denkt dann so, aha, der hat den DKKV auf der Agenda, den kennt kaum eine Sau und da bin ich irgendwie Mitglied. Also Deutsches Katastrophenkomitee für Vorsorge. Und Marc Elsberg, mit dem war ich ein paar Mal in so Interviewgesprächen beim Deutschlandfunk zum Jahresende Wrap-up oder sowas. Und witzigerweise gab es vor 2 Jahren, Anfang des Jahres, einen Vorfall, wo ja so eine Art Blackout tatsächlich entstanden ist, nämlich in Transsilvanien. Und da gab es einen Spannungsabfall oder auch einen Abfall der 50 Hertz-Frequenz innerhalb kürzester Zeit auf Null. Und die wurden vom europäischen N2E-Netz getrennt, weil sonst wäre ganz Europa mit einem Blackout versehen worden. Aber das sind Abläufe, die halt in den Eskalationsstufen und Playbooks vorhanden sind. Und man sagt, okay, wenn das passiert, dann grenzen wir das lokal ein. Also die wurden als Land abgetrennt und alle anderen haben stabilen Betrieb. Und nach, ich weiß gar nicht, 15 Minuten oder so konnte man die wieder ankoppeln, weil sie die 50 Hertz wieder hingekriegt haben. Aber als das passiert ist, hatte er irgendwie geschrieben, oh fuck, da ist was passiert. Ich folge jetzt mal dem Herbert Sauruck und dem Honkhasen und so und guck mal, was die so da berichten und schreiben. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wir haben eigentlich dir gefolgt und haben dein Buch gelesen und jetzt folgst du uns und sagst irgendwie die scary Realität. Also du warst ja nur Science Fiction, das war ganz nett, aber das ist irgendwie gerade uncool. Also insofern, ja, diese Szenarien gibt es. Es gibt auch sowas wie cyberphysische Auswirkungen, also ein Cyberangriff, der physische Auswirkungen hat, dass eine Versorgung ausfällt. Das ist aber Stand heute noch relativ selten, dass das wirklich einen Ausfall der Versorgung der Allgemeinheit hat. Das ist meist regional eingeschränkt oder zeitlich sehr eingeschränkt. Es kann aber durchaus in Zukunft mit der, ich sag mal, meist schlechten Digitalisierung, die wir da so erleben, einfach immer wahrscheinlicher werden, dass wir auch eine erhebliche Versorgungsstörung haben bei diesen genannten 10 Sektoren, die ich vorhin aufgelistet habe, dass wir einfach sagen, ja, ein Krankenhaus ist nicht mehr arbeitsfähig für längere Zeit oder Ernährung, ja, nehmen wir mal was, was die Leute nicht direkt auf der Agenda haben, ja, dann werden Großbäckereien ihre Teig in der Lagerhalle, der dann da reift und so, die Kühlung ist gestört, was auch immer, die können das nicht steuern und dann geht der halt kaputt und dann muss man eben neuen Teig anrühren. Da reden wir nicht von ein paar Kilo oder ein paar 1000 Kilo, sondern vielen, vielen Tonnen in mehreren Reifegraden, sodass
Dass
jeden
jeden
Tag einige Tonnen rauskommen,
Tag
die dann zum Beispiel Seniorenheime und Krankenhäuser versorgen. Und dann haben wir wirklich Versorgungsengpässe über viele Monate in erheblicher Form. Das ist durchaus ein Bedrohungsszenario für die Zukunft, was kommen wird. Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie häufig das kommen wird.
wahnsinnig cooler Einblick. Haben wir es mal gesehen, dieses eine Schiff, das im Suezkanal festgesteckt ist, für die Bahnfracht und nachgelagerte Weltwirtschaftskette dann irgendwie Probleme hatte, da Supply Chain aufrechtzuerhalten. Das ist ja so Konsumgütern das eine, aber tatsächlich, wenn es um Ernährung und dann geht, selbst Fasten, Probleme einen Tag nichts zu essen, wegen so ist es da die alle entsprechend laufen. Unterschiedlichen Szenarien, wo hättest du am meisten Angst?
Das ist schwer zu sagen, weil, also, es geht ja immer auch darum, was trifft die Gesellschaft, was trifft die, die eine Versorgung brauchen und das eigenständig nicht hinbekommen und was betrifft mich selbst, ne? Wenn ich jetzt die Gesellschaft sage, also, wenn wir jetzt sowas wie ein Blackout haben, dann betrifft das ganz Deutschland oder sogar Europa durch dieses N2E-Verbundnetz. Das ist definitiv unwitzig und wird schwierig sein. Da gibt es genug Studien und Ergebnisse zu, dass das schwierig wird. Nicht nur das Buch vom Elsberg. Wenn man auf die schutzbefohlen sind, schaut. Also ich habe ja vorhin Seniorenheime zum Beispiel angesprochen. Die hatten ja schon in der Pandemie das Problem, dass die Versorgung kaum aufrechtgehalten werden konnte. Und auch die soziale Versorgung, also das Treffen der Verwandtschaft, dass die zu Besuch kommen und einen auch sozial versorgen, dass man nicht verkümmert, war ja auch ein erhebliches Problem da. Wenn die also keine Ernährung mehr kriegen können oder so, die können halt nichts dagegen tun oder sich aufbegehren in dem Ausmaß, Kinder genauso, ja, oder eben kranke Leute. Und wenn ich auf mich selbst gucke, ja gut, ich habe eine gesunde Eigenvorsorge. Ich halt mal zufällig in die Kamera, das können die Leute jetzt aber nicht sehen. Der Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen vom BBK, da ist eine Checkliste drin. Was braucht man denn, um einfach mal eine Weile autark überleben zu können? Dazu habe ich auch teilweise zum Beispiel einen Vortrag beim CCC DEVOG gehalten und gesagt, wie Nerds überleben, wenn Pizza.de down ist oder so. Und wir haben einfach Ratschläge zusammengegeben. Wir haben zu dritt den Vortrag gehalten und gesagt, also das BBK empfiehlt, wir sollen so und so viel Wasser essen, tralala einlagern. Aber so als
So als
Nerd möchte
Nerd
man ja nicht unbedingt 2 Kilo Reis, 2 Kilo Nuss mit, also Hülsenfrüchte bla einlagern und habe gesagt, ey, ganz pragmatisch, ich für mich, ich mag Dosenfisch, ich stehe da total drauf. Ich kaufe dann nicht zwei, sondern jedes Mal drei oder vier, wenn ich die nachkaufe und habe irgendwann 40 Stück im Schrank und verbrauche die rollierend. Das heißt, ab und zu esse ich die sowieso und kaufe immer nach. Und so habe ich einfach jede Menge Dosenfisch am Start, den ich gerne esse und in einem Notfall immer noch gerne esse. Also ich muss dann nicht irgendwelches komisches Zeug essen, was ich nicht mag. Und so ist es pragmatisch für einen selbst adressiert. Und wenn dann Notfall ist, dass Ernährung gerade hapert, also ich falle nicht sofort tot um, sondern habe einfach einen Vorrat für mehrere Tage hier und alles ist cool. Und das ist eigentlich, wie man vorgehen sollte. Und dann relativieren sich die Bedrohungsszenarien ganz schön erheblich auf große Szenarien, wo ich irgendwo an mein Limit komme und sage, ja, ich habe weder einen Bunker, bin auch kein Prepper, muss nicht irgendwelche Waffen vorhalten, was für ein Quatsch. Die Erfahrung zeigt, dass die Leute immer sozial miteinander agieren in Krisenfällen. Ahrtal-Szenario, Sturmflut hat es ja auch wieder gezeigt. Es gibt immer ein paar Querdenker und Spinner und Sprallos, aber die werden wir immer haben. Aber der Großteil war hilfreich und hat sich gegenseitig unterstützt. Und so ähnlich sehe ich es auch. Aber eine gegenseitige Unterstützung klappt nur, wenn ich selber auch ein paar Vorräte habe und mitgedacht habe. Und genau das tue ich.
Das ist, glaube ich, auch der Appell an alle außen. Wenn es denn notwendig ist, packt halt an, hilft euer Nachbar, haut mal drüber hinweg. Auch
Genau.
wenn ihr die noch nicht kennt, gerade in der Krisensituation miteinander ins Gespräch kommen, auch in den Großstädten, das ist durchaus Schlag im Rathaus und diversen öffentlichen Stellen, sondern so eine Präparationscheckliste aus. Wo man deine Liste bekommen?
Also das BBK hat diese Notfallliste, hatte ich ja gerade vorgelesen. Wenn man danach sucht, kriegt man da das PDF und auch die Liste for free, als kann man runterladen oder sogar physisch bestellen. Und mein Vortrag, eventuell könnte das in die Shownotes packen, dann schicke ich dir den Link und den kann man sich gerne anhören.
Auf jeden Fall. Meistens unsere Zuhörer, ja, sind wahrscheinlich in der glücklichen Situation, dass sie noch bei Eltern zu Hause wohnen und quasi sich im sozialen Verbund, wo sie sich nicht auf sich alleine gestellt sind. Nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger, dass ihr euch da draußen auch bemüht, dass allen gut geht und dass sich jeder mitdenkt. Und das wahrscheinlich und hoffentlich nie eine Situation vorbereitet, aber dass, wenn es dann da ist, dass ihr dann handeln könnt, aufgeschrieben. Wie sieht denn die, weil wir jetzt gerade bei der Infrastruktur waren, wir hatten ja nicht von der grünen Wiese, ja, gerade mit Digitalisierung, Information und Ähnlichem. Was ist denn die Systeme und Infrastrukturen irgendwie historisch gewachsen sind? Die Sicherheit oder die, ne, Netzung und Zugang war ja noch nicht immer das Thema. Ist nur aktuell die größten Dinge oder in der quasi technischen Infrastruktur?
Naja, also das Problem ist, dass man immer eine entsprechende Historie berücksichtigen muss. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, so ein Wasserwerk, was eine Frischwassergewinnung, also ein Brunnen oder eine Aufbereitungsanlage betreibt, dann haben die das ja nicht gestern aufgebaut, sondern vor vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Da steht dann eine Wasserpumpe drin, die ist 30, 50, 70 Jahre alt oder so. Ist ja dann auch entsprechend groß. Ist ja nicht so eine kleine Handpumpe. Und solche Infrastrukturen, und dann gibt es ein bisschen IT drumherum oder OT, also Prozessautomatisierung, Industriesteueranlagen, die wurden dann damals in dieses Werk eingebaut, als man dieses Werk gebaut hat. Und vielleicht hat man die eine oder andere Technik dazugebaut, also Feldsensoren und dann irgendwie so Messtechnik und die dann irgendwie mit so einem Router gekoppelt und sagt, naja, die schickt jetzt so Steuerdaten an den Leitstand. Und schwupp habe ich schon in so kleinen Wasserpumpenhäuschen, die ich vielleicht drumherum betreibe, überall so ein Switch oder ein Router stehen mit einem GSM-Uplink und schicke Informationen in den Leitstand. Dann haben die das halt vor Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, aufgebaut und das Zeug läuft dann, bis es kaputt geht. Und Updates oder Managen oder so ist eher nicht, weil meistens gibt es in den Unternehmen oder Institutionen einen IT-Verantwortlichen, das ist der Informationssicherheitsbeauftragte oder der CISO, also Chief Information Security Officer oder so. Der macht dann die IT und eher so in der Verwaltung, ne? Und so das Active Directory und die, keine Ahnung, den Webserver und den E-Mail-Server und so, da verantwortet er das. Dann gibt es halt den Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin. Und die sind zuständig für das Werk und die Produktion. Die zwei haben in den letzten Jahrzehnten eher nicht miteinander geredet und wissen so nicht wirklich voneinander, weil völlig anderes Gebiet, ne? Das eine sind so klassisch eher die Informatiker, das andere sind eher so die Ingenieure. So. Und so langsam fängt es an, dass die realisieren, dass man miteinander reden muss. Aber wenn man auch in die Universitäten und Hochschulen guckt, sind das ja auch zwei völlig unterschiedliche Disziplinen. Also sowohl in den Unternehmen, in den Institutionen als auch in den Bildungsstrukturen ist das sozusagen jetzt was Interdisziplinäres, dass wir nicht mehr haben IT-Security und Safety, sondern IT-Security und OT-Security, also Industriestrahlenlagen mit Prozessautomatisierung, kann in die Safety einwirken. Und deswegen müssen wir das beides jetzt ganzheitlich betrachten. Und da sind wir noch lange nicht bei einer Verschmelzung. Aber das ist so das Hauptproblem.
Wie siehst du das, wenn wir über eigentlich historische Strukturen jetzt noch nicht für eine Vernetzung gedacht waren, sprechen, dann werden die auf den ganzen Medien, der KI, künstliche Intelligenzen und irgendwie Hyperautomatisierung in jeglicher Couleur publiziert.
Ja.
Wie schaust du da drauf?
Also, da habe ich ja eine ganz eigene Meinung und hole gerade meinen Bunsenbrenner raus, weil ich muss das mal brandroden, ja. Also, wer mir mit Glitzer-Hypes wie KI und Blockchain um die Ecke kommt, dann sage ich, ja, ist bestimmt irgendwann in ferner Zukunft mal relevant für echte sicherheitsrelevante Prozesse. Würde ich Stand heute nicht einbauen, ist völliger Irrsinn, weil steckt noch in den Kinderschuhen, gibt keine richtige Sicherheit dafür. Da würde ich doch nicht echte Produktion, also da packe ich mir den Finger an den Kopf und sage, echte Produktion packe ich doch nicht an unausgereifte Technologien, die gerade ein Hype sind. So. Was man wirklich, also was damit in Zusammenhang geht, sind diese ganzen Leuchtturm- und Schaufensterprojekte. Das ist in der Regel Selbstprofilierung von wichtigen Würsten. Das hat weniger damit zu tun, dass ich echte Problemlagen behebe. Es gibt Ausnahmefälle inzwischen, wo es langsam in die Richtung kommt. Aber ganz ehrlich, was ich in den kritischen Infrastrukturen erlebe und sehe an Infrastruktur, das ist eher archäologisch wertvoll. Ja, und naja, da werden ja Windows 98, Windows 7, Windows ME oder Windows 2000 Server reihenweise noch betrieben, weil das einfach noch Usus ist und einfach Stand dessen ist, was da damals aufgebaut wurde und seitdem läuft. Wir haben in vielen kritischen Infrastrukturen diese Komponenten einfach laufen. Ich kann die nicht mal eben abschalten oder austauschen, weil ich den gesamten Produktionsprozess anpassen müsste oder eine Haftung, Zertifizierung, Zulassung nicht habe. Banales Beispiel, Kernspintomograph oder MRTG in den Universitätskliniken. Ich kann so ein Ding Kernspint halt im Wesentlichen nur von einem Hersteller kaufen aus den USA. Der hat halt Windows 98 da drauf, wenn du den brandneu kaufst für einen siebenstelligen Betrag. Und dann baust du das Ding ein und betreibst den einfach nochmal 20, 30 Jahre oder so. Und wenn du sagst, kannst du mir mal ein Update geben, dann sagt er, gibt's nicht. Kannst du nehmen oder geh woanders hin. Ach, gibt's nicht. Ja, dann bleibst du bei mir. Wenn du aber eine Zulassung aus dem medizinischen Produktgesetz hast, und die hat er ja, sagt, er ist doch zugelassen, kannst du benutzen. Deine Haftung ist es ja nicht. Ich hafte also, wenn ich ein Update einspielen würde oder ein eigenes modernes Betriebssystem drauf tue als Uniklinik. Welche kennst du, die so wahnsinnig ist? Ich kenne keine, also betreiben die das in diesem archäologisch wertvollen Konstrukt. Und so haben wir das in ganz vielen kritischen Infrastrukturen mit den Szenarien, Da ist also die Diskussion nicht, yeah, KI wird uns retten, sondern, Junge, deine KI kommt noch lange nicht in die Nähe von diesem MRTG und wird auch nicht das Problem lösen, dass da einfach ein uraltes Betriebssystem drunter und eine Zulassung ist. Anderes Problem, nur um zwei zu nennen, es gibt da Software und Baugruppen von Herstellern, die sind insolvent gegangen vor Jahren oder die wurden fünfmal weitergekauft und keine Sau weiß, wo ich überhaupt einen Ansprechpartner kriegen würde. Jetzt kann ich die aber nicht abschalten oder austauschen. So, also betreibe ich das Zeug so lange weiter, wie es noch geht, damit ich die kritische Infrastruktur aufrechthalte, muss dann überlegen, wie ich im laufenden Betrieb migriere, quasi unmöglich, oder naja, dann eine fette Outage habe und irgendwie wochenlang irgendwas anpassen muss. Das geht schon, aber es ist extrem teuer, extrem aufwendig, reduziert die Versorgungssicherheit und dann mache ich nur im absoluten Notfall. Also betreibe ich diese insolvent gegangene Software- und Baugruppe noch so lange weiter, wie es geht. Und das kann man jahrelang machen, wenn IT-Sicherheit nicht die Frage war. War sie auch Jahrzehnte nicht. So langsam wird sie es. Und jetzt merkt man, mit der ganzen Vernetzung und so ist das aber eigentlich doch doof. Ne? Jo.
Nee, absolut. Danke für auch für deine ehrliche Darstellung. Was würdest du dir wünschen? Also, weil wir haben ja viele, die quasi auch bald mal in den Job starten oder gerade in Ausbildung und im Studium stehen. Wo sollten denn die jungen Wilden, die zuhören, am ehesten anpacken?
Also ich denke, der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, was ich überhaupt genau tun will. Denn ich höre oft, ja, ich will so in diese IT-Sicherheit, weil das ist ja voll krass, da gibt es viel Geld, da ist Mangel, da sind so viele Leute, die auf dem digitalen Kompetenzniveau auf der Höhe eines Faxgeräts sind und das muss man dringend beheben. Ja klar, aber zu sagen, ich mache was mit IT-Sicherheit, ist ungefähr so wie, ich mache was mit Medizin. Ja, was denn? Willst du HNO-Arzt werden? Willst du Chirurg werden? Willst du Altenpfleger werden oder in den Intensivstationen Menschen pflegen? Das sind alles noch medizinische Berufe. Von mir aus auch Heilpraktikerin ist auch irgendwie medizinischer Beruf. Werd konkret und mach dir Gedanken, wohin die Reise gehen soll, weil die IT-Security ist inzwischen auch. Ich kann Incident Response und Forensik machen. Ich kann Informationssicherheitsmanagementsysteme aufbauen. Ich kann kritische Infrastrukturen beraten. Dann muss ich diese komplexen Fragestellungen kennen, kann sogar mich spezialisieren und sagen, ich bin jetzt Experte, weil dieser Job ist das, was ich will und da gibt es nicht viele von, aber für Schwarzstart und Brownout-Konstrukte, also wie macht man einen Schwarzstart, wenn komplett von null die Energie wieder hochgefahren werden muss? Brownout-Szenarien sind kontrollierte Teilabschaltungen, wie mache ich das? Da gibt es Konzepte für und die kann man entwickeln, aber man muss halt dieses Know-how ergattern. Und es gibt auch sowas wie Business Continuity Management und Notfallmanagement. Dann muss ich mich in diese Richtung entwickeln. Ich sage zum Beispiel, ich habe Kollegen, Kolleginnen, die sind im BCM top. Ich bin bei weitem nicht in der Nähe davon. Ich kenne da zwar alles, aber die sind wirklich nicht unterirdisch, sondern krass überirdisch da dran. Dann versuche ich doch nicht, diese Disziplin auch noch zu lernen, weil dann tanze ich auf tausend Hochzeiten, aber schlecht. Man muss einen guten Rundumblick haben, aber gewisse Spezialisierungen helfen halt nicht. Muss mich auf irgendwo einen Fokus einschränken und den dann auch wirklich lernen und machen und dann kann ich auch wirken.
Ja, wenn du jetzt da starten würdest, was würdest du, also wie findet man am ehesten raus, was zu einem passt?
Also man kann natürlich mal Praktika und Hospizen machen. Man kann sich, also das ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so State of the Art, aber ich habe es halt früher, weil es einfach A, noch kein Internet zu dem Zeitpunkt gab, B, als es das dann gab, unbezahlbar war und C, nicht viele
Auch
Leute da,
LCDs.
genau, die nicht, ja, die auch später dann, die hatten aber dann, also es gab nicht so viele Leute, mit denen ich diskutieren konnte oder so. Ich habe einfach Systeme, naja, mir besorgt, installiert, dran rumgefrickelt und die malträtiert und bearbeitet, um es zu lernen. Wenn ich heutzutage halt einen integrierten Computer habe, der deutlich mehr Leistung als C64 hat, der sich dann Smartphone nennt, verschweißt es und in einer Hand, aber ich kann noch nicht mal mehr das Akku rausnehmen, dann verstehe ich auch nicht, wie so ein Ding funktioniert und was die Software dahinter macht, weil ich kann nur die App im Frontend bedienen und in den Einstellungen Konfigurationen anpassen, aber ich kann nicht wirklich dran rumfrickeln und mal feststellen, spielerisch lernen. Es empfiehlt sich also mindestens mal sowas wie Linux-Systeme, vielleicht auch Windows-Systeme mal da zu haben, zu installieren, so bestimmte Szenarien sich zu überlegen, aufzubauen und dann einfach mal zu gucken, alles, was ich an IT-Betrieb oder OT-Betrieb, ich kann mir auch eine Siemens P7 Steueranlage holen und mich mit SPS Steueranlagenprogrammierung beschäftigen, ist gar nicht so kriminell, aber wenn ich es hinkriege, dann kann ich mich damit befassen und weiß, wie Prozessautomatisierung tut. Wenn ich dieses Know-how im Betrieb habe, dann kann ich auch mit der Denke eines Angreifers oder wie nutze ich das anders als gedacht, Umgehung, aber auch Sicherheitsmaßnahmen mir überlegen und auch gezielter in diese Richtung recherchieren im Netz und sagen, was sagen die denn so zu PLC-Steueranlagen im Netz? Und diese Recherche kann ich selbst machen. Ich kann Systeme mir besorgen und installieren und testen. Kann aber auch, wenn ich soweit bin, in eine Hochschule zu gehen, eben gucken, welche, ich sag mal, Cyber-Security-Ausbildungen oder Ingenieursausbildungen mit Schwerpunkt IT oder so gibt es denn? Was bieten die mir denn da an? Dann kann ich auch gucken, okay, das klingt cool, das will ich, oder das klingt nicht cool, das will ich auf gar keinen Fall. Also muss man sich halt Gedanken machen. Ich habe im ersten Studium Informatik gelernt und im zweiten Studium Applied IT Security, also Kryptographie, und bin Ingenieur. Ich habe mich da so durchgequält, aber ich habe das auch durchaus mit Vorsatz gemacht, weil ich gesagt habe, ja, Kryptographie so richtig macht man halt nicht nebenbei und auch nicht im Selbstlernformat. Wenn ich es sowohl wissenschaftlich wie auch strukturiert gelernt habe, dann prügele ich mich auch durch die langweiligen und echt trockenen und mühseligen, komplexen Themen durch. Und dann habe ich sie auch mal strukturiert gelernt. Und da, also aus dem Know-how und aus der Anwendung hat das nicht geschadet. In meinem Kopf lassen wir das mal im Raum stehen. Aber ne, also diese Gedanken sich zu machen und zu sagen, ich will bewusst in diese Richtung und mach das auch, hilft einfach. Und das BSI hat da ultra viel Material, was sehr gut ist. Alles, was Richtung Glitzer-Hypes geht, haltet Abstand und guckt hinter die Fassaden. Alles, was Richtung Informationsgewinnung und echte Recherche geht, das klingt gut.
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Eine Frage: Hast du ein favorisiertes Linux- oder Unix-Derivat? Oder was läuft gerade auf deinem Desktop-Rechner?
Also tatsächlich nutze ich inzwischen herzlich gerne Kubuntu, weil ich KDE mag und Ubuntu relativ stabil und brauchbar ist für Anwenderinnen. Ich bin halt eher inzwischen aus dem Frickelmodus weg und benutze nicht mehr all diese, kann man alles selbst kompilieren, selbst machen, den Kernel einstellen und bla und blub. Inzwischen will ich einfach arbeiten und habe diesen Arbeitsanspruch im Vordergrund und nicht mehr den Bastelantrieb. Dafür habe ich andere Komponenten, Raspberry Pi und alle möglichen anderen, also hier stehen auch stapelweise noch Laptops, die könnte ich bespaßen mit anderen Dingen, komme halt mit kaum noch dazu. Aber hauptsächlich ist dann Kubuntu drauf, weil ich damit einfach als Anwender relativ gut arbeiten kann. Und wenn ich Probleme habe, kann ich hinter die Fassade gucken, das beheben und wieder lauffähig kriegen. Auf einem Zweitgerät, was ich manchmal benutze, habe ich ein Windows, ich glaube Windows 8 oder 10, 10 glaube ich, ist es drauf, weil ich da manchmal Vorträge oder Podcasts oder sowas drauf mache, wenn die standardmäßig auf den Gerät nicht gehen oder wenn da so Clients benutzt werden, wo ich sage, die will ich aber weit weg von meinen Daten halten, dann benutze ich eben ein anderes System, wo dieses Windows eher kompatibler zu den Fragestellungen ist drauf. Habe aber relativ viel Open Source Software dann als Zusatz da drauf.
Wo wir bei deinem Lieblings-Setup waren. Nochmal der Sprung zurück. Du hast dich irgendwann nach der Schule entschieden zu studieren. Oder wie war denn so dein in Anführungszeichen Kurzwerdegang in Sachen Informationssicherheit, digitale Sicherheit, Hacking? Weil ja, wer den CCC verfolgt oder lange dabei war, kommt ja um dich gar nicht drum herum. Und es gibt ja noch so die ein oder anderen Fotos, die dich ja in dem jugendlicheren Kontext zeigen.
Ja, genau. Ich kann, ja,
Also
wichtiger
nicht, dass du jetzt
Warnhinweis, Leute,
nicht der Jugendliche aussehen würdest, aber die
genau, alle
reifen alle.
Informationen von euch, die es jemals im Netz gibt, werden nie verschwinden und ja, auch die Historie wird irgendwann da öffentlich. Bei mir war es so, ich habe also Schule gemacht, dann höhere Handelsschule, dann Bürokaufmann, dann musste ich zum Militär und danach habe ich Informatik studiert, weil ich habe in der bürokaufmännischen Ausbildung im Versicherungsbüro eigentlich schon gelernt, dass mir der Rechner und die ganzen Programme viel interessanter waren als die Versicherung und die bürokaufmännischen Dinge, aber es war eine gute Stabilisierung, weil man eben auch die Prozesse kennt. Ich habe dann parallel mit dem CCC Kontakt gehabt und bin halt zu den Veranstaltungen, CCC Köln war es speziell bei mir, und auch das Camp in Holland, in den Niederlanden. Die Camps sind ja immer abwechselnd in Niederlande und in Deutschland. Und dann bin ich halt da auch verwurzelt gewesen und habe dann nach relativ kurzem Einstieg, man war so kompatibel und hat gepasst miteinander, eben auch gesagt, okay, auf den CCC-Kongressen Ende des Jahres, als auch in den Camps, die alle 4 Jahre dann ja quasi in Deutschland stattfinden, habe ich 20 Jahre lang die physische Sicherheit und Security, also Vorfallsbehandlung gemacht. Und habe eben mit ausgerichtet als Veranstaltungsausrichter, weil man da eben quasi in der Haftung mit drin ist, wenn man, das nennt sich dann im offiziellen Behördenspruch, Ordnungsdienstleiter ist, ne? Er muss ja alles seine Ordnung haben.
Auf
Und
jeden
das habe
Fall.
ich gekümmert und kompatibel gemacht zu den Chaosmenschen oder zu dem Chaos, der bei den Menschen auf dem CCC existiert. Es sind ja auch viele Externe, die nicht CCCler sind. Parallel dazu habe ich dann nach dem Studium in der Sicherheitsbranche angefangen, bei einer Tochter der deutschen Kreditwirtschaft, und habe Kreditkartensicherheit weltweit gemacht, also von Kanada, USA, Europa, Israel, Ukraine, Sibirien, Kasachstan, Ural, whatever, einmal durch die Welt, viele Jahre, und habe da auch die verschiedenen Kulturen kennengelernt, wie Sicherheit gedacht wird. Und ja, jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber mache ich eben kritische Infrastrukturen seit vielen Jahren sehr intensiv und habe parallel zu der Arbeit dann dieses zweite Studium, den Master gemacht gehabt in Applied IT Security, also Kryptographie, und habe das eben da nebenbei gelernt. Und ja, dann 2018 die AG Kritis mit ins Leben gerufen und letztes Jahr dann die AG Nachhaltige Digitalisierung mit ins Leben gerufen.
Apropos AGND,
Ja.
ist für den Franken relativ schwer auszusprechen. Was macht ihr da?
Die AG Nachhaltige Digitalisierung ist ein Konzept von Caroline Krohn und mir, also im Wesentlichen von ihr, muss ich sagen. Aber sie sagte immer, nein, wir haben das doch beide gemacht. Aber sie hatte diese Nachhaltigkeit in der Digitalisierung immer im Fokus, und dann haben wir uns da ausgetauscht gehabt, und ich habe gesagt, boah, super, das möchte ich fördern und mitmachen und mitwirken. Die Idee ist eben zu sagen, es gibt die ökologische Nachhaltigkeit, die kennt jeder, ne? Klimaschutz und so. Dann gibt es, wenn man sagt, und in der Digitalisierung muss man das mitdenken, dann haben die Leute immer diesen ökologischen Fokus und sagen, Rechenzentrumsabwärme nutzen. Dann sagen wir, nee, nee, das ist auch Ökologie. Die ist wichtig, aber Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf Ökologie. Wir müssen ja insgesamt Nachhaltigkeit denken. Und wir haben das aus dem Blickwinkel Digitalisierung betrachtet, was eben nicht Ökologie ist, die ohne Frage total wichtig ist, aber das ist nicht unser Fokus. Wir sagen, was ist denn eine Nachhaltigkeit, wenn ich Digitalisierung mache? Nachhaltig ist, wenn ich eine Technologiefolgenabschätzung angehe, wenn ich sage, welche Auswirkungen hat das auf das soziale Miteinander, was ich da gerade Digitalisierung wie, welche Daten ich dafür verarbeite und so. Und welche Defizite kann es mit sich bringen, wenn wir das nicht tun? Also in Form von Überwachung, in Form von Repressalien in bestimmten Ländern, in Form von, ich kann meine Grundrechte nicht mehr leben oder sogar konkreten Menschenschutz in Frage zu stellen. In die Kürze gebrochen ist nachhaltige Digitalisierung eine, die den Menschenschutz in den Vordergrund stellt und sagt, wir machen eine Digitalisierung eines Prozesses, eines Ablaufs, um die Menschen besser zu schützen und mehr Versorgung zu haben, damit kommende Generationen eben nicht sozusagen ausbaden müssen, was wir vergeigt haben. Genauso wie es beim Klimaschutz ist, ne? Wir leben jetzt mit den Auswirkungen, die vor 10, 20, 50, 80 Jahren gemacht wurden, weil man eben nicht nachhaltig subventioniert hat, diese fossilen Vorgehensweisen und die erneuerbaren Szenarien viel zu spät angegangen ist, aber jetzt irgendwie immer noch damit rumeiert. Und so ist es auch im Digitalen. Wenn ich ein Prozess schlecht digitalisiere, dann ist er halt ein schlechter digitalisierter Prozess, um es höflich auszudrücken, ja.
Ja.
Aber wenn ich das eben nicht nachhaltig angehe, dann kann das mitunter auch ganz konkret Menschenleben kosten. Das ist eben das, was wir versuchen in der AGND klarzustellen, aufmerksam darauf zu machen und zu sagen, so müssen wir wirken und arbeiten und nicht mit Glitzer-Hypes irgendwie rumeiern und Schaufenster und Leuchttürme irgendwie adressieren, die irgendwie Eintagsfliegen sind.
Perfekt. Wenn du da einen Wunsch an unsere Zuhörer hättest, wie können sie da am ehesten unterstützen oder nachhaltige Software oder nachhaltige Digitalisierung betreiben? Weil es sind ja vieles auch kleine Bausteine, kleine Schritte.
Also salopp gesagt, macht euch mal mit dem Gedanken befasst, was ist Security by Design, was ist Privacy by Design und wie komme ich da hin und wie frage ich mich eigentlich, ob das, was ich da mache, nachhaltig und sicher ist. Also Sicherheit ist eigentlich die Nachhaltigkeit und weniger Daten sind mehr, weil ich eigentlich immer den Ansatz fahren muss, hinter jedem Datensatz stecken Menschen. Und ich mache ja nicht Datenschutz, um Daten zu schützen, sondern die Menschen hinter den Daten zu schützen. Und wenn ich das verinnerlicht habe in diesen zwei Design-Konzepten, Security und Privacy by Design, dann habe ich eigentlich schon den Menschenschutz im Vordergrund und sage, kann dieser Prozess, kann dieses System, kann diese Umsetzung eigentlich sinnvoll sein oder gibt es da Bedrohungsszenarien, die hässlich sind? Also baue ich eine Gesichtserkennung in eine KI ein, dann erkenne ich Gesichter. Dann kann ich, wenn ein Baby lächelt, automatische Handyfotos auslösen und dann habe ich immer lächelnde Babyfotos. Mit dieser Gesichtserkennung in derselben Software geht man jetzt aber im Iran hin und sagt, ich kann vollautomatisch alle Bürgerinnen überwachen und sagen, haben die ein Kopftuch an? Wenn nicht, kriegen die automatisch durch mehr Automatisierung, Digitalisierung eine Verwarnung als SMS auf ihr Handy, denn man kennt sie ja lückenlos und diese Daten sind vorhanden, statt sie zurückzuhalten. Und das ist Warnung Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann, es gibt Hausbesuche, weil man ja auch die Adresse kennt und dann gibt es wahlweise Brutalität, Vergewaltigung bis zu Mord oder sogar alles. Und das ist auch eine Technologiefolgenabschätzung, die durch Gesichtserkennung in der KI kommen kann. Will ich mich also beteiligen, sowas zu entwickeln, sowas auszurollen, sowas zu fordern oder zu sagen, ja, deutsche Polizeibehörden kaufen das auch. Wir haben ja gerade sowas wie Palantir, was ähnlich ist. In Hessen, in Hamburg teilweise sind sie am Überlegen, in NRW eingeführt und Bayern versucht sogar einen Rahmenvertrag für alle Bundesländer in Deutschland zu machen. Dann muss man auf die Barrikaden gehen oder sich bei sowas nicht beteiligen oder eben sagen, nö, da will ich keinen Zugang. Sowas ist nicht verfassungskonform. Das kann einfach nicht sein. Das ist keine Nachhaltigkeit.
Also bei den Themen und den Folgen, da kann einem ja nur schlecht werden. Was ist so der konkrete
Ich bin
Tipp
nicht für
oder
die schönen
Vorgehen?
Geschichten da. Sorry.
Ja, nee, absolut, sorry.
Ja.
Aber konkret, ich meine, wir können jetzt relativ wenig Einfluss auf den Rahmenvertrag von der Polizei ausüben. Oder wie würdest du appellieren, dass wir aktiv werden? Oder jeder Einzelne aktiv wird?
Naja, der Witz ist, jeder Einzelne kann natürlich für sich wenig bewirken, aber jeder Einzelne, der den Mund aufmacht in den sozialen Medien, an seine MdBs, an seine Politikerin im Lokalen, in öffentlichen Meinungen, in Foren, bei Freunden und Verwandten, der sorgt dafür und die sorgt dafür, dass es mehr Awareness hat und auch ankommt. Und wenn wir über diese Themen reden und auch sagen, boah, das finde ich richtig menschenverachtend, das geht alles gar nicht, wie könnt ihr sowas fordern? Dann nehmen die das auch irgendwann wahr und sagen, okay, wir müssen drüber reden, weil offensichtlich das einen öffentlichen Diskurs regelrecht erzwingt. Die Themen, die nicht öffentlich besprochen werden, landen unterm Radar und werden schlecht umgesetzt. Die Themen, die öffentlich immer wieder kommen, da passiert es dann auch, dass Politikerinnen oder Entscheiderinnen oder Verbände sagen, können wir mal mit dem Hasen oder mit beliebigen anderen Expertinnen oder Wissensträgerinnen oder sonst wem reden und uns mal die andere Meinung abholen, weil die Sicherheitsbehörden, die geben tägliche, wöchentliche, monatliche Briefings und sagen, ist alles schlimm, wir brauchen mehr Befugnisse, wir brauchen Palantir, wir brauchen, ja, die ist verfassungsfeindlich, aber hey, wir wollen es ja eh nur fürs Gute einsetzen. Und dann so, ja, nee, wir sehen mit NSU 2.0 und diversen anderen Situationen, dass das eben nicht nur fürs Gute genutzt wird und wir müssen dafür sorgen, dass diese schlechten Szenarien unterbunden werden und zwar konsequent. Und eine Software, die per se verfassungsnicht konform ist, weil sie so viele Daten zentralisiert und Leute da Zugriff haben können, das schreit förmlich nach Missbrauch. Das ist nicht nachhaltig. Und da müssen wir einfach alle den Mund aufmachen und sagen, eh, das wollen wir nicht. dann werden wir auch gehört. Wenn nur drei Leute den Mund aufmachen, dann sagen die halt, ja, das sind drei versprengte Einzeltäterinnen. Never mind.
Ja.
Also kann jeder was damit bewirken, Aufklärung zu machen oder diese Dinge zu verbreiten und zu sagen, ey, so ist nicht gemeint.
Also an alle da draußen, nehmt den Aufruf, nehmt den Appell ernst und kümmert euch drum, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nochmal auf unsere digitale Zukunft zu achten und dass wir da nicht Tür und Tor für Missbrauch öffnen.
Aber auch da in Ergänzung, ne? Also ich sage ja gerne, ich zünde alles an, bin professionell angepisst, Brandroden, alles, ne? Das eine ist natürlich irgendwie zu meckern und zu maulen, das andere ist aber auch konstruktive Lösungen und den Diskurs auch anzubieten und nicht unter der Gürtellinie zu sein. Das bringt halt niemandem was. Das stärkt nur die Extremisten. Und auch da Extremisten kein Fußbreit, keine Verteilung. Auch nicht drüber reden. Nur dadurch, dass sie drüber geredet wird, bekommen sie ja die Verbreitung. Also einfach sagen, hier, das ist hanebüchener Unsinn, aber hier, guck mal, da kannst du nachlesen bei Netzpolitik.org oder wo auch immer. Das sind Fakten und das sind interessante Themen und da ist eine kritische Betrachtung. Das hilft mehr. Also ablenken von den Radikalisten und den bescheuerten, versprengten Querdenkern, lieber hin zu denen, die ordentlich das kommunizieren und offen den Diskurs suchen und als Lösung auch was konkret anbieten.
Ja, vom Populismus endlich wieder zu Fakten, dass man fundiert,
Ja, echt.
das wäre tatsächlich wünschenswert. Jetzt von eher dystopischen Meldungen, und da hoffe ich tatsächlich, dass wir dir noch die Kehrtwende irgendwie hinkriegen. Aber wenn ich
Menno.
dir jetzt einen Tag frei schenken würde, ne, zu sagen, ich schenke dir jetzt einen Tag frei oder ein Wochenende oder was auch immer, du hast keinerlei Verpflichtungen, wie würdest du die Zeit verbringen oder was würdest du machen? Gibt es irgendwas, was du.
Also nicht im Sinne von, was ich ehrenamtlich dann tun würde, sondern was ich in meiner Freizeit tun würde oder was.
Je nachdem, wenn du jetzt einfach ein Kontingent freier Zeit hättest, wie würdest du die verbringen?
Ich glaube, ich würde sie als qualifizierte und bewusste Zeit, das mache ich auch regelmäßig, mit meiner Partnerin verbringen und sagen, wir unterhalten uns, wir hören uns einen Podcast an, wir lesen uns ein gutes Buch vor oder wir gehen spazieren. Meistens im Wald, und bewegen uns ein bisschen, aber genießen es auch. So in der Art.
Perfekt, sehr, sehr bodenständig.
Ja, das ist auch wichtig als Abgleich, ne? Viele fragen mich ja auch, wenn du den ganzen Tag diesen Irrsinn erlebst und das schon seit Jahrzehnten, wie wird man da nicht wahnsinnig oder demotiviert oder desillusioniert und sagt irgendwie, man hätte noch Lust drauf? Und der wichtige Punkt ist, ich verliere nie die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir es verbessern können und die Hoffnung, dass jeder es verbessern können und dass wir einfach dranbleiben müssen. Und dazu bilde ich mich sozusagen gerne weiter, gebe das gerne kund, was ich da an Wissen aufgebaut habe, tausche mich aber auch gerne mit netten, freundlichen Menschen aus, aber bewege mich eben auch und halte mich auf Trab sozusagen, aber entspanne eben auch und schalte auch mal komplett ab, weil wenn ich all diese Sorgen und Problemlagen jeden Tag immer wieder aufladen und mit mir schleppen würde, das ist halt nicht gesund. Und insofern eine persönliche emotionale Distanz baue ich dann auch in solchen Abschnitten auf, wenn ich sage, jetzt ist aber wirklich so Freizeit oder weg von dem Ganzen. Und dann aber eben auch diese Hoffnung zu haben und nicht zu verlieren und zu sagen, ich tausche mich mit Leuten aktiv auf, dass ich die Hoffnung wieder aufbaue, wenn ich keine mehr sehe, dass ich rechtzeitig wieder motiviert bin, wenn ich wieder alles anzünden könnte. Das ist der wichtigste Punkt. Ja.
Ja, es gibt erstaunlich viele gute Leute da draußen, die ja ähnlich unterwegs sind
Ja,
und Dinge
definitiv.
bewegen.
Wir
Und
sind
das ist.
keine Seltenheit. Also es ist Wahnsinn, wie viele Leute positiv und motiviert und fürs Gute denken da dran gehen und nicht nur, sag jetzt mal, erlösmaximierend kapitalistisch oder scheiß drauf, für mich den Ruhm und die Ehre und hinter mir alles gebrandrodet, also das Andi-Scheuer-Prinzip. Es gibt sehr viele, die da so denken. Es geht nur in all diesen Dystopien und schlechten Nachrichten unter. Und das müssen wir uns wieder hervorheben und gegenseitig motivieren und betonen und sagen, ey, Hoffnung ist der wichtigste Punkt und es verändern sich Dinge auch ins Positive, vielleicht nicht sofort und radikal, aber Stück für Stück und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und jede. Das ist ganz, ganz essentiell und wichtig. Also denkt nicht, ihr wärt ein Einzelfall und nur eine Person und könnt nichts bewegen. Das stimmt überhaupt nicht. Jeder von uns kann wahnsinnig viel bewegen und es passiert auch sehr viel in der Wahrnehmung oder im politischen Diskurs, wenn wir eben alle immer wieder sagen, ey, so geht's nicht.
Perfekt. Die Du bist ja ein Security-Umsetzer. So, wie schützt du denn deine privaten Daten?
Also erstmal überlege ich mir genau, welche Daten will ich digitalisieren und wo will ich die vorhalten und wie halte ich die vor? Welche Form von Backup und wo halte ich das vor? Habe ich davon? Und wem will ich diese Dinge auch anvertrauen oder in die Hände geben? Also Beispiel, wir sind ja alle treuhänderisch für andere unterwegs. Also wir nehmen die Daten von anderen in unsere Treuhand und Obhut. Wenn ich zum Beispiel sage, ich speichere die Handynummer und die Adresse von jemandem in meinem Telefon. Wenn ich dann, keine Ahnung, WhatsApp oder X oder was auch immer installiere und das fragt, soll ich alle Kontakte synchronisieren? Und ich sage, ja, habe ich diese Treuhand missbraucht und die Daten von allen anderen irgendwelchen Werbekonzernen in die Hand gedrückt. Also da überlege ich schon mal ganz genau, A, wessen Daten speichere ich, nicht nur meine eigenen, auch für die anderen, und B, bei welchen Apps oder Tools sage ich, ich würde das hochladen und gucke vorher, wie ich diese Konfiguration ändere und dann erst sage, so ist abgeschaltet, jetzt kann ich das Tool vielleicht doch nutzen, aber synkt nicht die Daten dahin. Ansonsten gucke ich eben, dass ich diese Daten, wie gesagt, mehrfach redundant vorhalte, aber auch in der Regel verschlüsselt auf externen Devices und wenn ich sie nicht mehr brauche, auch konsequent lösche und nicht wiederherstellbar lösche, also wipe und nicht delete sozusagen.
Ja, also nicht wie Google Mail mit unlimitierten Speicher, du musst nie wieder löschen, weil du hast eine tolle Suche.
Nee, Google Mail benutze ich genau nicht. Also, nee, auch nicht Apple Mail oder so oder Outlook.com oder was auch immer. Hab da schon ein eigenes Konstrukt. Aber ich gucke eben, wie gesagt, wo sind diese Daten und wo habe ich die oder nicht? Und all diese Daten, die im Internet sind von mir, auch die bekloppten Bilder, die habe ich schon bewusst zugelassen und gesagt, ja, ist in Ordnung, weil das wird mich auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren, wird es eher ein Lächeln hervorbringen als irgendeinen Nachteil für meinen Job oder für was auch immer. Aber könnte natürlich auch nicht garantieren, dass Dinge, die absolut privat sind und die Öffentlichkeit nichts angehen, nicht doch irgendwann die Öffentlichkeit erreichen oder mit irgendeinem KI-Deepfake irgendwie nachimitiert werden oder so. Dann muss ich eben auch gucken, dass ich über Datenschutzbehörden, über Strafanzeige, über was auch immer, die Website-Betreiber anschreiben und sagen, das ist Information über mich, die ist nicht legal. Ich kriege sie nicht aus dem Netz, das ist mir bewusst, aber ich würde eben da dann auch konkret dahinter sein, diese Dinge immer wieder zu eliminieren und zu reduzieren. Mehr kann man da ja nicht tun.
Weil du bist ja trotzdem sehr, sehr stark online unterwegs und da quasi auch medial präsent. Wie gehst du da vor? Weil du bist ja durchaus ein Sprachrohr, auch LinkedIn beispielsweise ganz stark unterwegs oder auf anderen Kanälen. Wie hältst du da so die Balance zwischen dem, quasi wofür du ja trotzdem öffentlich agierst und dem, wo du oder du hier als Privatperson?
Also erstmal wäge ich genau ab, auf welchen Plattformen ich aktiv bin und wo nicht. Man sieht mich nicht auf Instagram, TikTok oder Facebook, weil ich gesagt habe, ja, das ist auch eine potenzielle Zielgruppe, um Verbesserungen der kritischen Infrastruktur und der Versorgung zu erreichen, auch eine Awareness und so diese Meinung. Aber im Verhältnis zu der Datenschutzarmut und dem nicht nachhaltigen Digitalisieren in diesen Werbekonzernstrukturen und der ganzen Hetzerei, die da läuft, lieber nicht. Aktuell bin ich auch am Abwägen, wie lange will ich mir eigentlich noch X geben, ehemals Twitter. Caro ist schon ausgestiegen, weil sie gesagt hat, das geht alles nicht mehr. Noch habe ich da viel Input, aber muss ich mal schauen, ob der noch irgendwie in den nächsten Monaten tatsächlich gewinnbringend ist. Die Informationen, die öffentlich sind, ich stimme natürlich mit denen, wo ich Vorträge oder Podcasts oder was auch immer mache, ab, was sie von mir veröffentlichen sollen und dürfen und was nicht. Im Vorfeld, also vorsorglich, um sicherzustellen und lasse Zitate, die ich in Interviews gebe, lasse ich mir immer zuschicken und will die freigeben. Manchmal passiert das halt anders, dann gehe ich halt im Nachgang dagegen vor und sage, das muss da runter. Oder stellen Sie das gerade? Aber ansonsten achte ich da schon drauf, wo und wie ich vorkomme. Ja. Aber ich kann es auch nicht verhindern. Also ich bin jetzt in diversen Datenabgriffen von Unternehmen in den Darknet-Infos auch vorhanden. und sehe halt, was von mir öffentlich geworden ist und weiß dann aber auch, okay, diese Informationen liegen jetzt öffentlich vor und muss mir eben überlegen, was könnte man da ausnutzen und wie bin ich achtsam, dass da nicht ein Schuh draus wird für mich. Jo.
Wenn du jetzt die Seiten wechseln würdest, als quasi nicht mehr Guter agieren würdest, sondern quasi versuchen würdest, maximalen Schaden anzurichten oder die möglichst viel Geld zu erpressen, ja, Ransomware, Honkhase as a Service, wie würdest du vorgehen?
Hass oder Hass? Nee, Moment.
Ja.
Also tatsächlich habe ich solche Szenarien schon ein paar Mal durchgespielt. Mir fehlt aber das kriminelle Gen, um es anschließend auszuführen. Ne? Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich noch das erste Studium gemacht habe, beispielsweise eine Phishing-Mail bekommen, wo die Steuerparameter drin waren. Ich habe gesagt, puh, das war so ein erster Vorläufer eines Tests, der schiefgelaufen ist, aber meine Adresse ist ja schon lange sozusagen in den Netzen öffentlich erreichbar. Ich gucke mir das mal an. Das war irgendwie samstags abends und habe gesagt, nur als Studie habe ich ja Langeweile. Ich gucke jetzt mal, wer ist diese Gruppe, was hat die gemacht und warum sind die doof und können das nicht ordentlich programmieren. Irgendwann mitten in der Nacht, nach viel Chips, Cola und Tastaturgeklimper, hatte ich eben Zugriff auf die User Passwort-TAN-Liste, die da gesammelt wurde. Ich habe die runtergeladen und dachte, ja, ein Textfile mit kryptischem Namen und irgendwann halt rausgefunden. Dann hatte ich 700 Megabyte Textdatei mit Zugangsdaten zu Konten und Kreditkarten weltweit. Sagt, ja, sieht lecker aus, könnte ich jetzt shoppen gehen und hätte auch eine Idee, wie ich das so mache, dass ich die Ware kriege, aber man nicht mich kriegt. Und so richtig kann mich eine Behörde ja eigentlich nicht anzeigen, dass ich diese Daten habe, weil wer würde mich anzeigen müssen? Naja, die Tätergruppierung. Ich glaube nicht, dass die zur Polizei gehen und sagen, also wir haben hier illegal Daten gesammelt und der Typ hat die uns jetzt abgegriffen. Und ich bin ja auch über diverse Proxys gegangen, sodass man mich nicht so ohne weiteres rekonstruieren könnte. Und als ich die Daten dann hatte und reingeguckt habe, habe ich halt gesagt, so, jetzt mache ich diesen Rechner und alle Daten darauf platt, weil reicht dann auch. Ich habe festgestellt, es geht, könnte jetzt Dinge tun. Also mir fehlt dieses kriminelle Gen und ganz ehrlich, wenn ich sowas wie ein Blackout-Szenario oder wirkliche Schäden in kritischen Infrastrukturen verursachen wollen würde, nicht Ransomware, sondern wirklich so kaputt machen, zerstören, dann würde ich ganz anders vorgehen, als diesen Cyberschwachsinn zu gestalten oder Cyberwar, blub, blub, was diese ganzen alten weißen Männer aus der Rüstungsindustrie auf bunten PowerPoint-Folien erzählen. Ich würde halt physisch vorgehen. Mit physischen Vorgehensweisen kannst du erhebliche Störungen bewirken, die, wenn du weißt, wo die kritischen Stellen sind, sehr einfach sind. Ich kenne sehr viele kritische Stellen in sehr vielen kritischen Sektoren. Da kannst du viel mehr mit bewirken als mit diesem ganzen Cyber-Diarrhö, den die da von sich geben. Wenn
Aber es
ich
gibt jetzt hier den digitalen Panzer. Es gibt doch jetzt hier den ersten Cyberpanzer
ja, nee.
hier.
Also ganz ehrlich, in den Panzern, also wenn wir jetzt hier so ein Leo 2, Leopard 2 Panzer nehmen, ne, da ist auch Windows 98 on board. Da ist Windows 98 Software drauf, weil sie genau
Manuel.
das damals researched und genehmigt haben. Da brauchen wir keine
Genau.
Cyberpanzer. Das ist schon cybergekrüppelte Panzer haben wir schon im Einsatz. Ja.
Never change a running system.
Ja, oder du hast halt jahrelang in der Rüstungsindustrie researched und tausendmal wurden die Anforderungen geändert und dann hat man irgendwann so ein Ding zusammengeklöppelt und dann wird das 30 Millionen Mal verkauft, weil ne, die kriegen dann ja 100 Milliarden bereitgestellt und die muss man ja auch verbrennen. Da stoßen sich Leute auch gesund dran. Aber ja, das wären so wesentliche Szenarien, die ich angehen würde. Ransomware, also ich bin ein echt beschissener und unbegnadeter Programmierer. Ich hasse Programmierung. Da wäre ich, glaube ich, nicht der Fall für. Aber wenn ich in einer Ransomware-Gruppe mitmachen würde, würde ich sicherlich die Verhandlungen mit den Leuten aufnehmen, weil man verhandelt ja immer über die Lösegeldsumme oder kann verhandeln, muss nicht. Da würde ich eher von deren Seite aus der Verhandlungsführer sein, weil ich weiß, wie man gut verhandelt. So und ja, das könnte ich mir vorstellen. Oder die Erpressung selbst durchführen oder auch den Angriff durchführen. Da könnte ich mich wiederfinden. Aber wie gesagt, das kriminelle Gen fehlt mir dazu halt.
Zum Glück für alle anderen da
Ich habe
draußen.
es mehrfach versucht und getestet, so es geht einfach nicht. Ich habe da diese moralisch-ethische Hürde und will und kann das einfach nicht, weil ich sage, am Ende müssen wir in einem sozialen Miteinander leben und das, so funktioniert es nicht. Jo.
Ja.
Genau.
Zum Glück für alle anderen. Ja. Nee, aber da nochmal drauf. gekommen zu sagen, es gibt ja wirklich, es ist viele Bewegungen und neue Technologien, neue Geräte kommen entsprechend irgendwie auf den Markt. Aber mal Blick in die Zukunft, in deine Glaskugel, welche Risiken siehst du denn auf uns zukommen, beziehungsweise welche siehst du denn als von denen, die kommen, noch am gefährlichsten dann?
Also das ist in letzter Instanz das Risiko, dass wir immer noch so bescheuert sind, eine falsche Bildungspolitik am Start zu haben. Das ist nämlich eine Ursache für ganz viele Auswirkungen. Wir haben bla bla Fachkräftemangel, bla bla sophisticated Attacker, ja, die dann archäologisch wertvolle Systeme im Internet kompromittieren und alle ransomwaren. Wir haben irgendwie keine vernünftigen Backups und Wiederherstellungskonzepte. Also alle wollen Wiederherstellung, keiner will Backup. Und wenn doch, dann sagt man, okay, wo ist dein Backup? Und dann guckt man sich das an und sagt, das ist ein Jahr alt. Also das fermentiert fröhlich vor sich hin. Aber mit diesem Stand willst du doch nicht ernsthaft dein Unternehmen wieder aufbauen oder deine Institution oder deine Behörde. Und dann sagen die, ja, aber das ist das, was wir haben. Und dann sagst du, okay, sophisticated attacker, ja, verstehe. Du musst jetzt Lösegeld zahlen, weil du sonst nicht mehr, also du musst dann Insolvenz anmelden. Also du hättest jetzt auch einfach ein Backup machen können, was funktioniert, aktuell ist und wiederherstellbar ist, dann hätte man das nicht zahlen müssen. Ist jetzt der Staat schuld? Sind die Sicherheitsbehörden schuld? Sind die bösen Angreifer schuld? Oder ist das hier eigentlich fast schon grob fahrlässig? Um das zu unterbinden, muss man bis zur Root Cause Analyse, also was die Ursache dafür, hingehen. Diese ganzen Auswirkungen erleben wir, weil wir in der Ursache erstens eine schlechte Bildungspolitik haben. Wir machen in Kindergärten und Schulen eben, naja, Ausbildung von Fabrikarbeiterinnen einer Industrienation Deutschland, aber eben nicht digital souveräne und kompetente Menschen in einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Und wenn dann alle sagen, ja, aber in Estland ist das voll geil, alles digital und wir hätten gern genauso wie Estland oder so, dann sage ich ja. Und was ist der Teil, der Estland wirklich stark macht? Die lallen nicht über irgendwelche Glitzerhypes wie KI, sondern die haben in erster Linie einen sehr strengen Datenschutz und sagen, diese Daten müssen wir schützen. Und in zweiter Linie eine Rechtsdurchsetzung. Wenn jemand diese Daten missbraucht oder als Unternehmen Schindluder betreibt, dann gibt es echt harte Strafen bis hin zu Gefängnisaufenthalten. Und das wird auch rechtsdurchsetzt. Und dann denken sich die Leute so, bevor ich das so irgendwie für meinen Benefit missbrauche, lasse ich das lieber sein. Das sind zwei wesentliche Erfolgsfaktoren und die bilden eben Leute in der Bildungspolitik sehr geil aus. Und wenn ich dann in Deutschland wieder gucke, dann haben wir kaum Rechtsdurchsetzung beim Datenschutz. Und ich mache dann immer eine lokale Analogie in Deutschland und sage, liebe Leute, wenn ihr jetzt Kinderarbeit machen würdet, wie sieht's aus? Dann sagen die alle, boah, Kinderarbeit ist moralisch total in Deutschland, geht gar nicht. Und außerdem kennen direkt die Zollfahndung und wird den Geschäftsführer einknasten. Ah, Rechtsdurchsetzung funktioniert. Deswegen habt ihr das nach Indien und Pakistan ausgelagert. Okay, verstehe. Und beim Datenschutz ist es dann egal, oder was? Ja, so 49 kommen durchgeschlittert, einer ist dran. Pff, also das sieht nach einem Business Case aus, der sieht super aus. Oder Facebook sagt, ja, 4 Milliarden verdient, 400 Millionen müssen wir dann an die EU abtreten. Ist immer noch ein geiler Business Case, hat sich gelohnt. Also rechnet sich halt, ne?
Ja.
Und das ist das, was wir wirklich brauchen, die Bildungspolitik und diese Rechtsdurchsetzung für, wir haben schon gute Gesetzgebung und Befugnissetups und so weiter, auch bei den Sicherheitsbehörden und Polizeibehörden, die brauchen nicht mehr Befugnisse, die brauchen einfach nur mehr Ermittlerinnen, also Personal, die brauchen gute Ausbildung und die brauchen gutes Arbeitsmaterial. Und wenn wir das haben, dann können wir mit den bestehenden Gesetzen und Befugnissen super geil arbeiten. Aber das haben die alle nicht. Wir haben in Deutschland 300.000 Polizistinnen, die können alle ein Knöllchen ausstellen, wenn ich zu schnell fahre. Aber unter 1% ist in der Lage, einen Cybersicherheitsvorfall als Online-Strafanzeige entgegenzunehmen oder zu adressieren und zu bearbeiten. Die werden darauf nicht ausgebildet. Dann haben wir diese Spezial-Hessen 3C oder, weiß ich nicht, Cyberagentur Baden-Württemberg und Cyber hier und Cyber da. Aber wir haben eigentlich ein Cyber-Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion und nicht eine Struktur, wo wir sagen, es geht immer mehr in die Digitalisierung, immer mehr analoge Prozesse werden digital gemacht. Ja, auch kriminelle oder Störungen, Ereignisse gehen in die Digitalisierung, weil wir einfach komplett davon durchdrungen sind. Aber die Sicherheitsbehörden haben das noch nicht durchdrungen, weil das eben von den Oberen irgendwie rumgeeiert wird und die schreien dann immer nach, wir brauchen Chatkontrolle wegen und Totalüberwachung und aber wir wollen ja auch nur die Bösen und nicht die Guten. Und dann denke ich so, ihr seid falsch abgebogen, so kommt man nicht zum Ziel.
Genau.
Resilienz kriegt man nicht durch Befugniserweiterung, Resilienz bekomme ich durch defensive Strukturen, dass ich sage, ein Ereignis kann eine Störung oder eine Krise oder Katastrophe werden. Wenn ich geeigneten Gegenmaßnahmen habe, verpufft der Angriff wirkungslos. Da müssen wir hinkommen.
Dein Wort in jedermanns Ohr, ja.
Jo.
Das bräuchte mir, ja.
Genau.
Das wäre sehr wünschenswert. Da habe ich direkt ein paar Zitate, die wir da rausnehmen würden und dir natürlich zur
Gerne.
Genehmigung dann nochmal zuschicken.
Immer.
Nochmal konkret, wenn du so drei Security-Bits oder Bytes an Tipps für Freunde und Familie weitergeben könntest, was würdest du formulieren? Was jeder quasi jetzt nicht im Nachgang zu der Aufnahme, aber wenn sie das hören, parallel zum Hören oder direkt danach umsetzen sollten.
Beispielsweise ganz konkret, deinstalliert WhatsApp, installiert euch Signal und kommuniziert über einen sicheren Messenger, wo nicht eure Daten das Geschäftsmodell sind für eine Werbeindustrie. Unternehmen wie Facebook sind nicht Tech-Konzerne, sondern sie sind Werbeverkäufer und sie werben mit euren Daten und sie handeln mit euren Daten und sie analysieren eure Daten. Also ganz konkret, deinstalliert sowas und packt da drauf. Plattformen wie Facebook nicht unterstützen, überlegt euch zum Mastodon oder sonst wohin zu gehen, um zu sagen, ich bin da in einer Austauschplattform, wo ich eben ein vernünftiges Miteinander habe und keine Daten von mir wieder an einen Werbeverkäufer gehen. Überlegt euch mal, welche Daten euch auf euren digitalen Endgeräten wie Handy oder Laptop oder wo auch immer wichtig sind und fragt euch, wo und wie habe ich ein Offline-Backup davon? Und zwar regelmäßig. Und wer kann mir sonst dabei helfen, das zu erstellen, wenn ich allein sage, alle Handybilder, die jemand hat, wenn die weg sind, dann ist das ein schmerzhafter Verlust. Also überlegt euch, wo und wie kann ich eine Kopie all dieser Bilder erstellen, die dann auch sicher und offline ist, aber auch regelmäßig aktualisiert wird. Das hilft auch ganz konkret. Ein dritter Punkt ist, muss ich in jedem Gewinnspiel, in jedem PayPal, in jedem Loyalty-Programm Werbepunkte sammeln, Meilen, whatever mitmachen? Oder kann ich die einfach mal alle kündigen und sagen, nein, ich möchte nicht 1% Feedback haben für 100% Daten rausgeben? Kündigt diese Programme, sagt denen, die sollen alle eure Daten löschen und hört auf, eure Daten sammeln zu lassen für ein vermeintliches kleines Goodie. Eure Daten sind deutlich mehr wert, die machen damit einen Wahnsinnsgewinn. Und eigentlich sollten eure Daten so viel wert sein, dass ihr die für euch behaltet.
Sei es du bar oder mit Karte?
Wo ich kann, bei Möglichkeit immer bar. Und ich habe auch immer etwas im Portemonnaie und sorge dafür, dass ich möglichst bar zahlen kann. Oder guck, wo ich bei einem Geldautomaten mir wieder ein bisschen was abhebe und flüssig bin. Diese Datenspuren, die man da hinterlässt, sind auch nicht lecker.
Und das sagt jemand, der mal in der Kreditkartenwirtschaft gearbeitet hat.
Naja, nur um einen Geschmack dafür zu kriegen, ne? Vor vielen, vielen, vielen Jahren, also es ist echt viele Monde vergangen, war es schon so, dass wenn du die Kontobewegung analysierst, du mit einem halben Jahr voraus gute Wahrscheinlichkeit sagen kannst, wann sich ein Ehepaar trennen wird, weil das Kaufverhalten und die Bewegungsmuster auf einem gemeinsamen Konto sich ändern. Und das muss man teilweise machen, damit man eben das Kreditrating weiß, wenn man einen Kredit mit denen hat und sagt, okay, da sind zwei Leute, die zahlen den Kredit ab. Und wenn die sich scheiden, dann fällt für gewöhnlich einer weg oder es gibt irgendwie Kosten und naja, dann ist das ein Risiko für den Kredit. Und die konnten halt schon vor vielen Jahren mit einem halben Jahr Vorausschau sagen, dann gibt es eine Trennung. Und das nur anhand des Kontobewegungsprofils. Und die Kreditkartensysteme überwachen diese Konten für Fraud Management, also Verhinderung von Missbrauch. Aber dafür kennen die eigenen Bewegungsmuster auch und wissen halt, naja, das war wohl jetzt nicht der Honkase, der in Budapest gerade eine krumme Zahl 1200 Euro abgehoben hat, weil der hat ja eigentlich noch vorhin bei einem deutschen Händler seine Karte reingesteckt und bezahlt. Der kann ja nicht innerhalb von einer halben Stunde nach Budapest geflogen sein. Also eins von beidem war Missbrauch. Da er jetzt weiterhin in Deutschland fleißig einkauft, wird das wohl nicht gewesen sein. Das ist zwar hilfreich, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gruselig. Die wissen nämlich ganz genau, wann du was, wo, wie gekauft hast, machst, tust und dich bewegst. Das ist Profiling, ja. Und diese Daten haben auch oft genug die Geheimdienste und Sicherheitsbehörden im Zugriff oder untermauern, dass sie da Zugriff drauf kriegen und agieren dann in so einem Ringtausch und so weiter. Also macht euch keine Hoffnung, dass eure Daten nicht irgendwie Leuten bekannt werden.
Ja, zu jedem Vorteil gibt es ja dann auch irgendeinen gewissen Nachteil. Ne? Das,
Ja,
so ist
klar.
die Balance da draußen.
Also ich sage immer, das ist wie so ein Pendel. Ich kann Convenience, also Service und Angenehmität haben oder Sicherheit und Datenschutz. Und dieses Pendel kann ich nach links oder rechts ausschlagen lassen. Ich habe immer, das andere leidet drunter und ist ein Defizit. Entweder bin ich total sicher und kann überhaupt nichts mehr machen, oder ich mache alles und habe überhaupt keine Sicherheit mehr. Oder irgendwo dazwischen liegt die Antwort. Und das muss ich mir regelmäßig hinterfragen für Dinge, die sich routiniert haben. Oder auch für Dinge, die sich verändert haben. Nicht nur ich habe mich verändert. Ne? Also wie gesagt, brauche ich noch X oder TikTok oder was auch immer, kann sich auch im Laufe der Zeit verändern. Und mindestens bei X Twitter, ja, seit Elon Musk das gekauft hat, gucke ich mir das echt mit Argwohn an. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Typ unterstützt Faschisten und hat ein echt krankes Weltbild auf Menschen. So. Für den sind Menschen irgendwie Nutzvieh und nicht irgendwie relevant. Und diese Desinformation findet er völlig in Ordnung in seinem Weltbild. Dasselbe macht Peter Thiel mit Palantir. Die haben für sich ein menschliches Weltbild in der Zukunft, was aber komplett nicht korreliert mit meinem Weltbild. Ja, alte weiße Männer sollen in Zukunft auf dem Mars in Wohlstand leben und alles andere ist irgendwie nicht akzeptabel. Kann man so sehen, ist nicht kompatibel mit meiner Sicht. Und dann will ich auch irgendwann nicht mehr, also sowas muss weg, das geht nicht.
Ja, absolut. Und vor allem, die haben auch das nötige Kleingeld und haben natürlich dann auch wieder ein Interesse
Ja,
daran, dass
aber
sie die Daten
warum? Weil
verbergen.
wir sie ja fördern oder den Mund halten und nicht sagen, hallo, Palantir in deutschen Sicherheitsbehörden, what the fuck?
Ja.
Oder ich betreibe noch oder habe ein Konto bei diesen komischen, ich muss da weg. So, und ja, dann ist das inconvenient, aber insgesamt hilfreich für uns alle als Bevölkerung so.
Ja, das stimmt. Wir haben unsere Konten gelöscht, also ich meine privaten und Verbandskonten, aber wir hatten auch nicht die Reichweite und Vernetzung wie du. Von daher war es für uns ein
Ja, aber
leichtes.
auch die Reichweite fördert die auch. Also deswegen, ich bin nicht mehr lange da. Ich werd mich da, also ich bin ja mich schon am Umorientieren und das macht keinen Sinn mehr. So, und alle anderen Systeme, wie gesagt, habe ich bewusst nicht installiert oder bin ausgestiegen. WhatsApp hatte ich deinstalliert, als dann hieß, Facebook kauft's. Sag gut, dann deinstalliere ich es vorher. Das geht gar nicht. Bei Elon Musk habe ich leider zu lange getrödelt. Hat noch die Hoffnung, dass er irgendwie klarkommt, aber der Typ kommt ja gar nicht mehr klar. Ja, bei Peter Thiel, gut, Palantir habe ich nicht im Einsatz, aber ich versuche es gerade massiv in Deutschland zu unterbinden, dass wir es einsetzen. Geht nicht. So, ist No-Go. Und das skaliert noch viel heftiger, was da an verfassungsfeindlicher Nummer irgendwie passiert.
Ja, na, das stimmt.
Aber so muss sich jeder halt umschauen, wo sind die Daten, wo sind die Akteure, wo sind die staatlichen Akteure aktiv und wo kann ich meine Meinung kundtun? So, ey, das will ich nicht, das geht nicht, das ist falsch. Und selber löschen oder eben auch sagen, hier, so könnt ihr das doch nicht in den deutschen Sicherheitsbehörden machen. Und dann wird dem auch Gehör geschenkt.
Absolut. Und vielleicht sich auch mal wieder quasi persönlich treffen. Bist du beim
Totaler Wahnsinn.
nächsten Kongress dabei?
Also
Chaos
für
Kongress
gewöhnlich bin ich
37.
auf jedem dabei. Ich muss aber gucken, ob ich auf diesem Chaos Communication Kongress dabei sein kann, der dieses Jahr ja in Hamburg stattfinden soll, wenn alles von den Prozessen läuft und Pandemie, gerade steigen ja auch die Corona-Zahlen, auch wenn das nicht so medienpräsent ist, aber die Fakten sprechen für sich. Da muss ich noch schauen, ob ich das hinbekomme in Vereinbarkeit mit meiner Familie und den persönlichen Situationen, die ich gerade habe. Aber wenn alles passt, bin ich wie immer dabei, auf jeden Fall.
Perfekt. Dann sozusagen auch komplett analog und direkt ansprechbar. Wenn du noch sozusagen zum Ende hin einen Wunsch an unsere Zuhörer hast, was würdest du dir gerne wünschen?
Ich glaube, ich habe ja schon viele Wünsche implizit geäußert oder auch sehr explizit, aber mein größter Wunsch wäre, macht diesen Fakten-Informationsaustausch und steuert immer wieder gegen diese diese Querdenker oder diese populistischen Dinge macht das öffentlich kund oder steigt wirklich aus diesen Gruppen aus und sagt, ey, das ist mir alles hier zu patriarchal, zu alte weiße Männer, zu gegen Sicherheit, gegen Datenschutz, gegen verschiedene Sichtweisen, was ihr hier macht, dann steige ich aus und gebe dem eben auch nicht mehr eine Plattform oder eine was auch immer, Mediengruppe mit so und so vielen Leuten, sondern mindestens einer weniger. So, wenn viele Leute dann austreten oder den Aufruf machen und sagen, das hier hat nichts mehr mit Fakten zu tun, steigt bitte alle aus, ich bin jetzt auch weg. Und austreten führt manchmal auch zu, viele Leute gehen da raus und dann ist so eine faktenfreie Gruppe irgendwie auch kaputt oder kann euch nicht mitnutzen. Ich habe das an verschiedenen Stellen regelmäßig in der letzten Zeit getan und habe eben Leuten diese Plattform einfach nicht mehr geboten oder sag, spielt euer eigenes Spiel, ich bin raus. Ich unterstütze das einfach konsequent nicht. Und auch in politisch nicht ganz der Demokratie verpflichteten Kreisen werde ich ja durchaus mal angesprochen, ob ich auf eine Anhörung antreten könnte. Mache ich nicht, weil das kann nicht für ein soziales Miteinander genutzt werden. Und ich habe auch regelmäßig in Anhörungen Beispiele für, wie das im Netz funktioniert mit Rechtsradikalismus, mit Querdenkern, mit Populationen und populistischer Population statt eben Fakten, damit auch klar wird, dass solche Szenarien einfach demokratiegefährdend sind und auch die Sicherheit unterwandern, was eben am Ende auch die Versorgung der Bevölkerung unterwandert. Einfach immer konkret als Negativbeispiel aufgreifen, aber kein Futter geben und denen auch keine Plattform bieten. Raus aus diesen Szenarien. Hilft. Macht das.
Dem kann ich mich nur anschließen und hätte zum Ende hin noch zwei Wünsche an dich. Zum einen, mach weiter so.
Okay.
Und zum anderen, bleib weiterhin auf der richtigen Seite, weil sonst werden wir alle am A.
Ja, das kriege ich, glaube ich, nicht hin, auf die falsche Seite abzurücken. Wie gesagt, ich habe es ja gechallenged, das geht einfach nicht. Aber okay, ich nehme das mal mit, ich mache so weiter und bleib auf dieser Seite. Alles klar. Danke.
Perfekt. Und allen, die jetzt zuhören und immer noch dabei sind, vernetzt euch mit Manuel Honkhase-Artuk und bleibt da auf dem Laufenden, denn wirklich ist wichtige und sinnvolle Updates, gerade zu den kritischen Themen, die da draußen passieren. Und dann habt noch einen schönen, digital sicheren Tag und löscht mal alle eure sozialen Netzwerke, wenn ihr sie nicht mehr braucht.
Alles klar, super.
Danke, Manuel.
Dankeschön.
Das war Digitale Sicherheit, eine Produktion des Bundesverbands Digitale Sicherheit. Sie erfahren mehr zum Thema und wie Sie sich einbringen können über www.digitale-sicherheit.org.